Deutschlandfunk Kultur Doku.
Ganz schön sterblich von Marie Weil.
Mitte des Lebens. Worum geht es eigentlich? Meine Tante Maya sagt manchmal, der Tod ist eine Gemeinheit. Ich wundere mich dann. Wie kann eine so kluge Frau so etwas sagen? Vor gut 7 Jahren, da war ich Mitte, Ende 30, wurde mir mit einem Schlag klar, dass ich nicht mehr jung bin. Bis dahin hatte ich, mit allen Schwierigkeiten und Krisen, in dem Bewusstsein gelebt, mein Leben vor mir zu haben. Frei zwischen allen möglichen Wegen wählen zu können. Plötzlich war klar, die Optionen sind begrenzt.
Generell, ich finde die Themen, die du aufmachst und wie du sie ineinander übergehen lässt, total sinnfällig und auch organisch. Man könnte vielleicht sagen, ist ein bisschen groß, beziehungsweise groß, weit und tief die Kiste, die aufgemacht wird. Aber ich finde, als Textprinzip funktioniert's.
Genauso klar wie diese Erkenntnis kam eine Ansage aus dem Off. Du musst Kunst machen. Was mich am Kunstmachen interessiert, ist die Vorstellung, glücklich und zufrieden zu sein. Du musst Kunst machen, hieß so viel wie, wenn du glücklich und zufrieden sein willst, musst du Kunst machen. Sei glücklich und zufrieden. Hopp, hopp. Glücklich und zufrieden, das wird mir täglich von irgendwelchen Gesichtern auf irgendwelchen Werbeplakaten entgegengeschrien. Schau, ich bin glücklich und zufrieden. Das kannst du auch. Das ist ganz leicht. Du kannst es dir kaufen. Glücklich und zufrieden, das wollten die Menschen vermutlich schon immer sein. Dass das leicht ist. Selbstverständlich, dass ich ein Recht darauf habe, vielleicht gar verpflichtet dazu bin, ist wohl eine zeitgenössische Blüte. Als Menschen sesshaft wurden, sie betreiben Ackerbau. Die Mühsal des Lebens, Krankheit und Hunger sind selbstverständlich. Glück und Zufriedenheit nicht.
Also, ich finde den Text schwierig. Warum Mühsal in die Vergangenheit verlegen? Lenkt das nicht davon ab, dass Menschen auch heute leiden?
Davor? Unsere Vorfahren streifen in kleinen Horden, Rudeln oder Stämmen durch die Landschaft. Sie essen, was sie finden oder jagen. Ansonsten kraulen sie sich den Bauch. Glück und Zufriedenheit sind verbreitet. Was damals das Glück gefährdet hat, war direkt und konkret. Löwen, andere Horden, Feuer, Dürre, oder Hunger.
Nicht so richtig wohl fühle ich mich mit dem Argument auf Seite 2 unten. Die notgedrungenermaßen durch keinerlei Funde oder Ähnliches irgendwie stützbare Annahme, dass bei den JägerInnen und SammlerInnen Glück und Zufriedenheit viel eher vorhanden gewesen wären, weil alles viel unmittelbarer war, bereitet mir immer irgendwie Unbehagen, weil es eben auch möglicherweise oft eine allzu simplistische Projektion bzw. Sehnsuchtsvorstellung eines einfachen Urzustandes sein könnte.
Meine Schwester hat in vergleichenden Literaturwissenschaften promoviert. In meinem Kunststudium musste ich nur wenige Hausarbeiten schreiben und fantasiere weiter.
Um 39:53 ist der Mitte. Möchten Sie für die Hochwasseropfer spenden?
Sorgen um Vorräte gab es nicht. Anstrengungen, prunkvolle Gebäude zu errichten, gab es nicht. Schätze, die bewacht und verteidigt werden mussten, gab es nicht. Einen Ernteplan, der ins Wasser fallen konnte, gab es nicht. Eigene Hühner, Schafe und Kühe, die gerissen, geklaut oder krank werden konnten, gab es nicht. Ehen, die gebrochen, Kinder, die unehelich geboren werden konnten, gab es nicht. Es ging im Leben darum zu leben. Atmen, essen, trinken, kuscheln. Wenn es regnet, einen Unterschlupf finden. Wenn das Essen alle ist, jagen oder sammeln. Wenn die Lust da ist, vögeln. Wenn es dunkel wird, schlafen. Es war einfach. Die Befriedigung körperlicher Bedürfnisse machte glücklich und zufrieden. Satt sein. Sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Schlafen. Sich gegenseitig von Läusen und Flöhen befreien.
Zugleich sind Glück und Zufriedenheit ja so durch und durch zivilisatorische Begriffe. Dass es eine ganze Diskussion für sich wäre, die jetzt auf die Urhorden, Stämme etc. anzuwenden.
Tausig ist der Ansicht, dass Teufelsvorstellungen in jenen historischen Epochen aufkommen, in denen eine Produktionsweise durch eine andere ersetzt wird. In solchen Zeiten verändern sich die materiellen Lebensbedingungen radikal. Und das Gleiche gilt für die metaphysischen Fundamente der Sozialordnung. Beispielsweise die Vorstellungen davon, wie Wert geschaffen wird, was Leben und Wachstum erzeugt, was natürlich ist und was sich den althergebrachten Sitten und gesellschaftlichen Beziehungen gegenüber antagonistisch verhält.
Die Befriedigung körperlicher Bedürfnisse macht immer noch glücklich und zufrieden. Allerdings denke ich oft, ich brauche mehr. Kannten die herumstreunenden Horden Langeweile? Wenn es langweilig ist, spielen. War es vielleicht die Freude am Ausprobieren, am Erschaffen und Entstehen lassen, die unsere Vorfahren dazu gebracht hat, sesshaft zu werden? was passiert, wenn ich ein Samenkorn in die Erde stecke? Was passiert, wenn ich es gieße? Was passiert, wenn ich dem Keim das Leben erleichtere, indem ich andere Pflanzen ausreiße? Über die Beschäftigung mit dem Samen und dem Keim entwickle ich eine Verbindung mit der Pflanze und mit der Erde, in der sie wächst. Ich gewöhne mich an die Pflanze. Ich mache mir Sorgen um sie. Ich schütze, bewache und verteidige sie. Ich mache mir Stress, um ihre Früchte zu vermehren. Ich führe Krieg, um sie zu behalten. Aus der Freude am Ausprobieren, aus Experiment und Kreativität wird die Sorge um die Früchte.
Ausgerechnet Spielen soll der Sündenfall sein.
Spielen soll nicht der Sündenfall sein. Das Schielen auf die Früchte ist der Sündenfall. Das ist ein Zitat aus der Bhagavad Gita, 5. Gesang, Vers 12.
Wenn die Seele ihre Bindung an die Früchte ihres Wirkens aufgibt, erlangt sie in ihrem Einssein mit Brahman den Frieden, entzückt in Brahman gegründet. Die Seele ohne dies Einssein ist dem Lohn verhaftet und wird gefesselt durch ihr Handeln aus Verlangen.
Andere Übersetzung?
Wer andachtsvoll nach Lohn nicht strebt, der geht zum höchsten Frieden ein. Wer andachtslos nach Früchten sucht, kann sich von Karma nicht befreien.
Die Formulierung mit dem Schielen finde ich nicht. Mir gefällt der Begriff Sündenfall nicht. Ich will einfach meinen Text schreiben. Ich beobachte die Alterungserscheinungen meines Körpers. Die ersten Falten um meine Augen sagen, du hast schon was erlebt und überstanden, du schaffst das schon. Inzwischen wird die Haut um meine Augen herum empfindlicher. Manchmal tut sie weh. Vor ein paar Jahren habe ich mich gewundert, dass ein blauer Fleck so lange gebraucht hat, um zu verheilen, bis ich verstanden habe, dass ab jetzt alle blauen Flecken länger zum Heilen brauchen. Manchmal, wenn ich aufstehe, braucht mein Rücken ein paar Schritte, bis er sich wohlfühlt. Wenn ich den Kopf drehe, knirscht meine Halswirbelsäule. Verpackungen halte ich weg von mir, um die Schrift lesen zu können.
Und wenn diese Linien im Text expliziter zu machen sind, würde das die Gedanken noch mal ganz woanders hintragen und beim Hörenden auch noch mehr Gedankenraum aufmachen.
In dem Moment, als mir klar wurde, dass ich nicht mehr jung bin, wurde mir auch klar, dass ich noch nicht alt bin. Es macht mir Spaß, über das Leben nachzudenken. Und ich übe Yoga. Beim Yoga geht es mir nicht um Spagat, Kopfstand oder auf einem Bein zu stehen, sondern es geht mir um Glück und Zufriedenheit. Die Yoga-Philosophie behauptet, nachhaltiges Glück und Zufriedenheit finden wir über Bewusstsein und Klarheit. Weiter behauptet sie, dass der menschliche Geist per se mit Bugs ausgestattet ist. Diese Bugs verhindern einen klaren Blick auf mich und auf die Welt. Wenn ich diese Bugs identifiziere, kann ich meinen Blick klären und dadurch zufrieden und glücklich werden. Denn, so die Theorie, wenn ich klar sehe, sehe ich keinen Grund mehr zu leiden. Nach dieser Theorie habe ich also einfach was noch nicht richtig kapiert, wenn mir meine Orangenhaut nicht gefällt. Ein großer alter Baum imponiert mir. Von der Witterung gezeichnet, vom Sturm und von der Sonne gegerbt. Ich freue mich über die Wachstumsrisse in seiner Rinde, über die Knubbel an den Ästen, die Dicke des Stammes, die Falten seiner Haut. Berge, beeindruckend zerklüftet, Jahrtausende alte Schichten. Ehrfürchtig staune ich über so viel sichtbar vergangene Zeit.
Finde ich super. Würde ich überlegen, häufiger zu verwenden. Vielleicht auch schon in der Urhorde.
Ein großer alter Baum imponiert mir. Von der Witterung gezeichnet, vom Sturm und von der Sonne gegerbt. Ich freue mich über die Wachstumsrisse in seiner Rinde, über die Knubbel an den Ästen, die Dicke des Stammes, die Falten seiner Haut. Bei richtig alten Frauen und Männern finde ich Falten toll. Da kann ich fasziniert staunen über das sichtbar gelebte Leben. Wie ist das in der Mitte des Lebens? Männer in ihren besten Jahren dürfen ein paar Falten haben. Graue Strähnen, nicht mehr alle Haare oder ein Bäuchlein. Sie haben noch Kraft, aber auch schon Erfahrung. Super. Den Ausdruck, eine Frau in ihren besten Jahren, gibt es nicht.
Das stimmt so nicht. Google findet tausende Seiten zu dem Thema und es gibt sogar Filme, die so heißen.
Google kotzt mich echt an.
Man könnte auch im Wörterbuch der Sprichwörter und Redewendungen nachschauen. Dann sieht man, wann etwas zum ersten Mal verwendet wurde und wie oft es vorkommt. Weil Google kann ja nicht qualitativ, sondern nur quantitativ.
Sag ich ja. Ich mach mal weiter. Es geht mir gerade nicht um feministische Kritik an gesellschaftlichen Strukturen und Bräuchen, obwohl die natürlich angebracht ist. Ich versuche im Moment etwas darüber herauszufinden, wie Menschen mit Leben, Altern und Tod umgehen.
Eher wie meine Umgebung und ich damit umgehen.
Mein Onkel ist mit einer jungen Frau zusammen. Also wirklich jung. Der Altersunterschied beträgt 42 Jahre. Als ich 42 geworden bin, habe ich mir vorgestellt, wie mein zukünftiger Partner gerade geboren wird. In einem Yogakurs für Frauen nach der Geburt gab es zwei kleine Jungs. Auf die habe ich ab und zu mal einen Blick geworfen. Aber so lange wollte ich doch nicht warten. Zu meinem Erstaunen verstehe ich seit einiger Zeit den Impuls der alten Männer, sich jüngere Frauen zu wünschen. Seit einiger Zeit finde ich auch Männer, die jünger sind als ich, attraktiv. Allerdings frage ich mich, ob ich damit glücklich werden würde. Die Fruchtbarkeit eines Körpers ist seine Reproduktionsfähigkeit. Ein fruchtbarer weiblicher Körper ist eine kleine Menschenfabrik. Wenn ich die Attraktivität eines Menschen von seiner Fruchtbarkeit abhängig mache, konzentriere ich mich auf den Aspekt der unmittelbaren körperlichen Produktivität.
Caliban und die Hexe stellt die Hauptergebnisse eines Forschungsprojekts zu Frauen im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus vor. Dabei erwiesen sich jedoch die tradierten marxischen Kategorien als unzulänglich. Als unhaltbar erwies sich unter anderem die marxische Gleichsetzung des Kapitalismus mit dem Aufstieg der Lohnarbeit und des freien Arbeiters. die weiterhin dazu beiträgt, die Reproduktionssphäre zu verbergen und zu naturalisieren.
Angefangen, Silvia Federici zu lesen. Hochinteressant und auch ein bisschen verstörend. Als junge Erwachsene habe ich mich abgewendet vom intellektuellen Denken, weil ich mich davon eingeengt, dramatisch gesagt, vergewaltigt, kolonialisiert gefühlt habe. Nun erfahre ich, dass eine Reihe von Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen den intellektuellen Diskurs analytisch hinterfragt und korrigiert haben.
Wenn wir den Übergang aus der Perspektive des antifeudalen Kampfes im Mittelalter interpretieren, dann hilft es uns, einige der Gründe aufzudecken, weshalb die Vernichtung der Hexen und die Ausweitung der staatlichen Kontrolle auf jeden Aspekt der Reproduktion im 16. und 17. Jahrhundert zu Ecksteinen der ursprünglichen Akkumulation wurden. Ganz so wie die Einhegungen das gemeinschaftlich genutzte Land der Bauern enteigneten, enteignete die Hexenjagd die Körper der Frauen. Auf diese Weise wurden Frauenkörper von allem befreit, was sie daran hinderte, als Maschinen zur Produktion von Arbeitskräften zu wirken.
Ein Körper kann auch im weiteren Sinne produktiv sein. Auf dem Bau, in der Werkstatt, im Garten, am Herd oder am Schreibtisch.
Im feudalen Dorf gab es keine gesellschaftliche Trennung zwischen der Produktion von Gütern und der Reproduktion der Arbeitskraft. Jede Arbeit trug zum Lebensunterhalt der Familie bei. Frauen leisteten Feldarbeit, zusätzlich zur Kindererziehung, zum Kochen, Waschen und Spinnen sowie zur Pflege des Kräutergartens. Ihre häuslichen Tätigkeiten wurden nicht abgewertet, anders als es später in der Geldökonomie der Fall sein sollte, in der Hausarbeit nicht länger als wirkliche Arbeit angesehen wurde.
Ein kaputtes Küchengerät ist nicht sehr sinnvoll. Es sei denn, ich funktioniere es um und mache Kunst draus.
Kunst und Gebrechlichkeit ist interessant. Leider bleibt es bei der Andeutung.
Ja, aber dazu gibt's schon dieses Buch über Wabi-Sabi.
Iyomi war Häuptling der Häuptlinge und hatte entschieden, als Erste zu den Nahab zu gehen. Allein, hatte sich zum Zeichen ihrer Würde den gelben Federschmuck aufgesetzt, damit die Fremden wussten, wer hier das Sagen hatte. Bei dieser ersten Begegnung hatten die Nahab sie freundlich empfangen, waren zweifellos von ihrer Erhabenheit und der Zahl ihrer Runzeln beeindruckt, aus denen die Erfahrung eines langen Lebens sprach.
Wabi-Sabi?
Die Erinnerung an die Vergänglichkeit von allem ist, glaube ich, aus Japan. Als Antwort auf das perfekte, wunderschöne Glamour-Porzellan wurde Keramik hergestellt, die extra kleine Unperfektionen hatte. Aber Wabi-Sabi gibt's auch woanders, zum Beispiel in einem Blumenstrauß, der zu verwelken beginnt. Na, oder eben in der Mitte des Lebens.
Während die anderen Themen ja allesamt welche sind, die einem irgendwie schon durchaus mal begegnet sind, in Gesprächen, Texten, Reflexionen, wäre das eigentlich meiner Meinung nach wert, an diesem Reflexionspunkt ein bisschen tiefer einzusteigen und vielleicht auch als Gerüst- und Bogenarchitektur zu nehmen.
Ändert sich mein Blick aufs Leben, je nachdem, wo ich im Leben stehe, wo mein Gegenüber im Leben steht? Ist der Blick in der Mitte des Lebens, auf die Mitte des Lebens, weniger freundlich und barmherzig, fordernder?
Iyomi, Häuptling der Häuptlinge von Tapirawa Thiri, kam allein, war nackt, unglaublich alt, runzlig und zahnlos, auf einen verhutzelten Stock gestützt, den runden Hut aus gelben Federn bis zu den Ohren auf den Kopf gestülpt. Schritt für Schritt ging sie auf die verdatterten Nahab zu.
Wabi-Sabi gibt's also schon. Den erweiterten Kunstbegriff gibt's auch schon. Na toll. Und nu? Wenn ich keine Kunst aus dem kaputten Küchengerät mache, muss ich es reparieren bzw. wegschmeißen. Das gleiche gilt für Autos, Fahrstühle, Hosen, Schuhe, Fußbälle und einiges mehr. Ein uralter Baum beeindruckt mich. Die Frage, ob er noch Früchte trägt, spielt dabei keine Rolle. Allein sein Alter lässt mich staunen und andächtig werden. Ich erlebe die Ausdauer des Lebens und gleichzeitig seine Brüchigkeit und Endlichkeit. Wie ist es mit einem mittelalten Apfelbaum, der keine Äpfel trägt? Ich spüre das Leben, das in ihm fließt. Ja, aber das Ausbleiben von Äpfeln schmälert unter Umständen meine Bewunderung.
Der Zusammenhang von Produktivität und Anerkennung ist ein trauriger.
Du kommst ja zwischendrin durchaus wieder darauf zurück, aber es bleibt ein bisschen an der Oberfläche. Ich finde, da ist das Potenzial zum tieferen Reindenken da.
Ein Kind, das gerade laufen gelernt hat, braucht nur anzukommen und zu strahlen. Alle sind begeistert. Mein Sohn, der gerade ein Teenager wird, muss sehr viel mehr bringen, um diese Art von Begeisterung zu ernten. Ehrlich gesagt, erlebt er das momentan selten. In meinem Alter wird gefragt, was machst du im Leben?
Ich koche Marmelade.
Was arbeite ich?
Ich nehme das Geräusch auf.
Wo stehe ich im Leben, in der Welt? Was bringe ich zustande? Was habe ich zu bieten?
Was ich vielleicht gebrauchen kann.
Habe ich heute genug geschafft? Wodurch zeichne ich mich aus? Wo stehe ich im Vergleich zu vor 10 Jahren und im Vergleich zu anderen? Wenn ich über diese Fragen den Wert von Leben messe, dann verpasse ich womöglich das Wesentliche und Lebendige, das Unberechenbare, das Erstaunliche und Zauberhafte vom Leben. Mein Körper macht es mir möglich zu leben. Wenn ich ihn als Gerät verstehe, wird meine Erfahrung technisch.
Ist das schlecht? Warum?
Manchmal ist ein technischer Blick auf den menschlichen Körper hilfreich. Beim akuten Herzinfarkt, einem offenen Bruch, einer Blinddarmentzündung und in einigen anderen Fällen. Was funktioniert nicht? Kann man das reparieren oder muss man es auswechseln? Die Verbindung von menschlichen Körpern mit anderen menschlichen Körpern, mit Tieren und Pflanzen, kommt dann auch technisch vor. Über Giftstoffe, Ansteckung, Allergien und Organspenden. So lebensrettend diese Herangehensweise manchmal ist, so lebensfeindlich ist sie in anderen Fällen. Wenn ich das Zusammenhängende aus der Medizin ausklammere, klammere ich auch den Tod aus. Vielleicht sterbe ich, zumindest teilweise, auf diese Weise aber auch schon zu Lebzeiten. Einmal in der Woche gehe ich in ein Seniorenheim und übe mit den Bewohnerinnen Yoga. Eine der Teilnehmerinnen, damals schon über 90, inzwischen ist sie gestorben, hat mir mal ein Zipperlein an ihrer Hand gezeigt und lächelnd gesagt, ich löse mich auf, aber ich lasse mir Zeit. Symptome dieser Art habe ich das erste Mal mit Anfang 30 bemerkt. Ich benenne die Symptome nicht so drastisch. Nur weil mein Hüftgelenk ein bisschen zieht, spreche ich nicht gleich davon, dass ich mich auflöse. aber ich ahne, dass es der Beginn meiner Auflösung ist. Und je nach Stimmung reagiere ich mit Abwehr verschiedener Art. Ich löse mich auf, aber ich lasse mir Zeit.
Was ich aber schon ein bisschen vermisse, ist eine Art Bogen, den du eigentlich zu Beginn anlegst.
Was steht mir noch bevor, außer dem Altwerden und Sterben? Ein erfülltes Berufsleben? Ein zweites Kind als Spätgebärende? Eine schöne Liebesbeziehung? Freundschaft und Gemeinschaft? Leben auf dem Land? Altersarmut? Berufliche Langeweile? Persönlicher Frust? Gesellschaftliche Katastrophen?
Eine Art Bogen, den du eigentlich zu Beginn anlegst, mit dieser Frage eines Zwischenalters.
Wenn ich das Ziehen in meiner Hüfte anerkenne und integriere, sehe ich es als Teil des Lebens und damit auch als Ankündigung des Todes. Vielleicht scheinen diese Gedanken düster oder überzogen. Ich finde sie hilfreich. Wenn ich dem Tod schaudernd in die Augen blicke, kann ich ihn als etwas unheimliche Freundin erkennen, die mich mein Leben lang begleitet. Wie die Verbeugung am Ende einer Theatervorführung gehört der Tod zum Leben. Ohne diese Verbeugung am Ende würde ich mich als Zuschauerin betrogen fühlen. Hilft diese Metapher, verspielt, neugierig, genüsslich zu leben? Mit der Frage im Hinterkopf, wie möchte ich abgehen? Als wer? Welche Geschichte möchte ich erzählt haben?
Zwischen nicht mehr jung und noch nicht alt. Zumindest habe ich das als Bogenanlage gelesen. Aber dann meiner Meinung nach dieses spannende Thema eigentlich nicht wirklich ausschöpfst.
Wenn ich etwas nicht fühlen oder nicht sehen will, ist eine Strategie, so zu tun, als wäre es nicht da. Ich habe den Eindruck, das versucht unsere Gesellschaft kollektiv und konsequent mit dem Tod. Oder bin ich das? Ich muss vor viel weniger Angst haben, wenn ich den Tod anerkenne. Wenn ich den Tod nicht nur als das Lebensende meines Körpers verstehe, sondern auch als das Ende meiner persönlichen Identität, dann lauert er mir immer wieder im Laufe meines Lebens auf.
Unklar. Was genau soll das bedeuten?
Das soll bedeuten, dass ich mich mit meinem Körper identifiziere und auch mit meiner Persönlichkeit, mit Gedanken und Gefühlen. Und dass Veränderungen von Denkmustern und von emotionalen Mustern sich existenziell anfühlen können, als würde ich sterben.
Und dann zitierst du Engels.
Irgendein weiser Mensch hat mal gesagt, Freiheit heißt, die eigenen Grenzen zu akzeptieren. Wenn wir die eigenen Grenzen akzeptieren, können wir frei sein. Oder so ähnlich.
Einsicht in die Notwendigkeit einer Sache bewirkt die Freiheit ihr gegenüber, weil sie dann nicht mehr als Zwang, sondern als Bedürfnis empfunden wird. Nicht in der geträumten Unabhängigkeit von den Naturgesetzen liegt die Freiheit, sondern in der Erkenntnis dieser Gesetze und in der gegebenen Möglichkeit, sie planmäßig zu bestimmten Zwecken wirken zu lassen.
Engels, das kommt aus einem Buch mit spirituellen Sprüchen.
Der Planet braucht keine erfolgreichen Menschen mehr. Der Planet braucht dringend Friedensstifter, Heiler, Erneuerer, Geschichtenerzähler, und Liebende aller Arten. Er braucht Menschen, die gut an ihren Plätzen leben. Er braucht Menschen mit Zivilcourage, bereit, sich dafür einzusetzen, die Welt lebenswert und menschlich zu gestalten. Diese Qualitäten haben wenig mit der Art von Erfolg zu tun, wie er in unserer Kultur verbreitet ist.
Yes.
Ich bekomme viel Spam-Mail. Auffallend oft geht es dabei darum, die Möglichkeit einer harten und langen Erektion zu verkaufen, egal in welchem Alter. Manchmal ist das Mittel der potenziellen Potenzbefreiung ein Spray, manchmal ein Gel, manchmal ein Pulver. Was mich beschäftigt: Wie eng muss ein Leben sein, in dem eine harte und lange Erektion, käuflich erworben und egal in welchem Alter, die Lösung aus dem Gefühl der Enge zu sein scheint? Ich bekomme keine Spam-Mail für Brustvergrößerungen oder Schamlippenverkleinerung. Auch das wäre ein Weg in eine Freiheit, in der es so frei ist wie in einem Tigerkäfig. Wie war das noch? Es gibt kein richtiges Leben im Falschen? Ich google mal. Aha, Adorno hat das gesagt. Und Wikipedia weiß.
In der ersten ursprünglichen Textfassung lautete der Satz: Es lässt sich privat nicht mehr richtig leben.
Wenn mir mein Körper nicht gefällt, kann ich ihn ändern lassen. Nase, Brüste, Geschlecht. Frauen können ihre Eizellen einfrieren lassen für passendere Zeiten. Es gibt eine Pille, schon lange, die die Menstruationszyklen von Frauen regelt und damit deren Fruchtbarkeit kontrolliert. Männer, die keine Erektion kriegen können, wie gesagt, Pillen, Sprays oder Pulver verwenden. Online-Dating-Plattformen werben mit dem Bild eines fröhlichen Individualismus, frei von jeder Verantwortung füreinander. In der Drogerie meiner Wahl kann ich mir neben Klopapier einen Dildo kaufen. Wie praktisch.
Warum findest du es eine schöne Vorstellung, dass irgendwelche Horden ungezügelt rumbumsen? Aber es stört dich, wenn DM Dildos verkauft.
Ja, weil Dildos Sachen sind, die ich kaufen soll, um das Bruttosozialprodukt zu steigern.
Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts weist die historische Evidenz auf eine massenhafte Verweigerung von Arbeit hin. Die Pächter gingen weder selbst auf dem Land der Lehnsherren arbeiten, noch schickten sie ihre Kinder dorthin, wenn sie zur Erntezeit dazu aufgerufen wurden. Oder aber sie erschienen erst so spät auf den Feldern, dass die Ernte verdarb. Manchmal arbeiteten sie auch einfach nachlässig. Sie gönnten sich lange Pausen und legten durchgehend eine renitente Einstellung an den Tag.
Fühle ich mich zu dick, gibt es ein enormes Angebot an Diäten, Produkten und Praktiken, die versprechen, mein Gewicht zu reduzieren. Neben x80 Sportarten gibt es Geräte, mit denen ich meine Muskeln stärken und meinen Körper in eine bestimmte Form bringen kann. Es gibt sogar die Möglichkeit, das ganz und gar ohne eigene Anstrengung elektrisch geschehen zu lassen. Feinstofflicher ergänzen Kraul du mich und ich kraule dich Angebote, Gewissenreinigungsseminare, sei ein Frosch und werde geküsst Workshops, Schnickschnack-Rituale und andere Dienstleistungen den Markt.
Schlecht sind nicht die Möglichkeiten, sondern deren Vermarktung, oder?
Statistisch gesehen bin ich jetzt dichter am Tod als mit 20. Aber mit 20 war ich genauso sterblich, wie ich es jetzt bin. Meine Identität ist es, Teil einer Elite zu sein, habe ich vor kurzem zur Belustigung meines Gegenübers gesagt. Allerdings meine ich mit Elite keine Mitgliedschaft in irgendeinem Club. Es geht mir nicht um Geld, Immobilien, Autos oder Ferienhäuser. Auch Abschlüsse, Titel, Veröffentlichungen und Preise sind nicht das, was meine Idee von Elite befriedigt. Es geht mir um eine nicht opportunistische Eigenwilligkeit, eine intelligente Kreativität, um unbestechliche Menschlichkeit. Und ich wünsche mir von tiefstem Herzen, dass alle Menschen Teil dieser Elite sind.
Das ist ein Oxymoron.
Ja, das ist ja der Witz. Aber ich meine es trotzdem ernst. Wenn ich mich als getrennt erlebe, habe ich Angst und fühle mich bedroht. Ich versuche, mich selbst und den Rest der Welt zu kontrollieren. Natürlich nicht die ganze Welt auf einmal, aber hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Wenn ich mich verbunden fühle, brauche ich gar nicht viel. Trotzdem kann ich mich freuen an Erdbeertörtchen, Flummis und schönen Teppichen, an Begegnungen und unerwarteten Erlebnissen. Die Schamanen aus Kolumbien haben erzählt, dass ihnen alte Keramikobjekte anvertraut wurden. In einer Zeremonie haben sie die Keramikfiguren gefragt, ob sie mit ihnen kommen möchten. Die Keramikobjekte wollten. Offiziell stehen sie jetzt in einem Museum in dem Dorf, wo die Schamanen leben. Inoffiziell werden sie wieder das, was sie waren: beseelte Objekte für Rituale und Zeremonien mit dem Potenzial zu heilen und Wissen zu vermitteln.
Liebe Marie, gestern Abend nicht mehr geschafft, habe nur eine Mini-Anmerkung. Anbei. Wenn du schon weggeschickt hast, ist es aber auch nicht schlimm. Melde mich später noch wegen Wochenende. Radle nur jetzt schnell wieder nach Hause, aus dem ungemütlichen Dahlem-Büro. Kuss.
Ich weiß, dass ich ganz viel nicht weiß. Zu dem klitzekleinen bisschen, das ich weiß, gehört es zu wissen, dass das den anderen Menschen auch so geht. Ein Honorar oder Gehalt sagt nichts über den gesellschaftlichen Wert der erbrachten Arbeit aus. Ein Leben mit einfachen Freuden ist gar nicht so schlecht. Das Mittelmaß hat etwas Revolutionäres in Zeiten von Selbstausbeutung, Selbstoptimierung, Selbstdarstellung. Das Bruttosozialprodukt wächst, Stress und Angst nehmen zu, die Schere zwischen Arm und Reich wächst, national und global. Ökologie und Ökonomie gehören zusammen. Ausbeutung von Menschen und die Ausbeutung der Natur beruhen auf dem gleichen Prinzip. Warum rufen die Spatzen das nicht von den Dächern? Oder tun sie das? Verbunden mit mir, mit meinem Körper, mit Bäumen, Menschen und Tieren, getragen von der Erde und gehalten von der Schwerkraft. Wenn ich meinem Körper vertraue, der in jeder Minute so viel koordiniert, wie mein bewusster Verstand nicht an einem Tag, dann fühle ich mich aufgehoben in der Welt. Wenn ich mich verbunden fühle mit etwas oder jemandem auf eine angenehme Weise, dann fühlt sich das gut an. Es fühlt sich sicher an, geschützt. Und dann gibt es die Angst, dass diese Verbindung unterbrochen wird, weil was kaputt geht oder geklaut wird, weil jemand weggeht oder keine Lust mehr darauf hat, mit mir verbunden zu sein, oder weil ich sterbe. Die Angst, das Gefühl, verbunden zu sein, zu verlieren, ist existenziell. Deshalb drehen die Leute manchmal durch, wenn man ihr Auto anfasst.
Gut, aber warum unpersönlich? Hast du das erlebt?
Du nicht? Oder sie drehen durch, wenn jemand eine andere Meinung hat. Wenn ich mich mit einer Idee verbunden fühle und mir das Sicherheit gibt, bedroht es mich, wenn du das anders siehst. Es kann natürlich sein, dass ich mich mit dir noch mehr verbunden fühle als mit meiner Idee. Dann kann ein interessantes Gespräch entstehen. Ich habe Lust, dem Leben noch eine Weile zuzusehen, es in aller Ruhe durch mich fließen zu lassen, mich aufzulösen und mir dabei Zeit zu lassen. Und ich schaue euch zu, wie ihr euch langsam auflöst. Vielleicht können wir mal ein Eis essen gehen und miteinander überlegen, wie wir mit Anstand und gutem Gewissen abgehen können. Wir sind miteinander verbunden. Wenn wir teilen, wird Oxytocin ausgeschüttet. Und zwar sowohl bei der Person, die gibt, als auch bei der, die empfängt. Was hindert uns daran, eine glückliche menschliche Erdbevölkerung zu sein?
Ganz schön sterblich von Marie Weil. Es sprachen Britta Steffenhagen sowie Miriam Abbas, Moritz Gottwald und Bettina Kurt. Ton Thomas Monajan und Hermann Leppich. Regieassistenz Assunta Alegiani. Sprachregie Ingo Kottkamp. Regie Marie Weil. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021.